Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wie eine Bevölkerung sich ernährt, was verschiedene Bevölkerungsteile essen, das hatte schon immer einen gesellschaftspolitischen Aspekt oder einen religiösen. Heute steht vor allem der Klimawandel und die Tierethik im Vordergrund und damit der Fleischkonsum, denn je mehr Fleisch wir essen, desto mehr CO2 wird produziert. Oder anders formuliert, eine vegetarische Ernährung ist gut fürs Klima. Sich fleischlos zu ernähren, das gab es als Idealvorstellung schon in der Antike. Pythagoras zum Beispiel sah einen Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Aggressionspotenzial. Die Historikerin Julia Hauser hat dazu geforscht, welche globalen Vernetzungen es im Vegetarismus gab und vor kurzem das Buch A Taste for Purity, An Entangled History of Vegetarianism veröffentlicht. Der Titel ist mehrdeutig. Ich habe Julia Hauser gefragt, wie man das eigentlich ins Deutsche übersetzen würde.
Ja, es ist ein Wortspiel. Einerseits verweist es auf die geschmackliche Komponente, die natürlich jede Untersuchung zum Essen hat. Es geht immer um Geschmack, also als sensorisches Erlebnis auch. Dann geht es aber auch um Geschmack im Sinne von Präferenzen. Und Reinheit ist eben, bezieht sich einerseits darauf, dass Vegetarier eben in Europa aus gesundheitlichen Gründen schon gesagt haben, Obst und Gemüse sind einfach besser. Es besteht keine solche Infektionsgefahr wie beim Fleisch. Wir sind ja im 19. Jahrhundert im Zeitalter der langsam beginnenden Massentierhaltung und des globalen Handels auch von Fleisch. Dann geht es aber im Vegetarismus auch noch um ganz andere Reinheitsbegriffe, die eher moralisch-politischer Natur sind. Und darauf spielt der Titel eben auch an.
Wann fing das denn eigentlich an? Also die Wurzeln sind sehr alt, darauf habe ich eben hingewiesen. Aber wann fing das an, dass der Vegetarismus eigentlich zu einer Bewegung wurde, in dem Sinne, in dem Sie ihn auch beschreiben?
Das fing Mitte des 19. Jahrhunderts an, in den 1840er Jahren in Großbritannien, und zwar in Manchester. Und da denkt man natürlich sofort an die Industrialisierung, wo Manchester ein ganz, ganz wichtiger Knotenpunkt war. Wir denken vielleicht auch an Friedrich Engels, der sehr eindrücklich die sozialen Gegensätze in Manchester beschrieben hat und die ungeheure Armut, die es da auch gab. Und da sind wir auch auf der richtigen Fährte, denn der Vegetarismus war tatsächlich auch eine Temperanzbewegung. Es ging darum, durch den Verzicht auf Fleisch auch andere Gelüste in Zaum zu halten. Die Vegetarier sprachen da immer wieder von den Animal Instincts des Menschen, die durch Fleisch ausgelöst würden. Das ist eine sehr interessante Metapher, weil sie darauf verweist, dass das Tier da auch sehr ambivalent wahrgenommen wurde. Einerseits ist etwas, was man beschützen wollte, andererseits ist etwas, was eben dem Menschen scheinbar diametral gegenübergesetzt schien. Der Verzicht auf Fleisch, so der Gedanke, würde eben dann auch verhindern, dass Leute auf Alkohol, auf Tabak, auf Sex, auf Gewaltlust bekämen. Das war eine wesentliche Komponente. Und das
die aber und man hat sich aber bezogen auf den Hinduismus, richtig?
Das war in England ein ganz wichtiger Bezugspunkt. Indien war ja damals englische Kolonie. Man dachte eben, dass Hindus ganz besonders sanftmütig seien, weil sie eben auf Fleisch verzichteten, dass sie deswegen auch keinem anderen Lebewesen Leid antun könnten. Das ist in gewisser Weise eine Variante des kolonialen Diskurses, der häufig Hindus als zu schwach beschrieben hat, um sich selbst zu regieren aufgrund ihrer Ernährung. Die Vegetarier haben das ins Positive gewendet. Sie haben gesagt, die Hindus sind besonders sanft, sie sind besonders gewaltfrei. Und sie sind aber auch durch ihre vegetarische Ernährung gleichzeitig besonders stark. Also eine ganz interessante Wendung dieses Diskurses.
Ja, und es gibt dann auch interessante Wechselbeziehungen. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, weil die umgekehrte Deutung dann plötzlich in Indien stattfindet, unter politischen Vorzeichen als koloniale Gegenwehr.
Genau, also in Indien gab es so eine Art Kulturkampf übers Essen im 19. Jahrhundert in diesem Zusammenhang, weil natürlich die Inder diese Stereotype nicht auf sich setzen lassen wollten. Manche haben also begonnen, demonstrativ Fleisch zu essen, um ihre Modernität und ihre Stärke zu demonstrieren und haben auch zum Teil argumentiert, wenn wir jetzt Fleisch essen, dann werden wir so stark, dass wir den Kolonialismus beenden können. Andere hingegen, wie Gandhi, haben dann gesagt, nein, es ist genau umgekehrt. Erst wenn wir wirklich rein, wenn wir wirklich vegetarisch leben, erst dann erlangen wir wieder genügend moralische und körperliche Stärke, um diesen Kolonialismus ein Ende zu setzen.
Jetzt hat dieser Reinheitsgedanke im vor allen Dingen europäischen Raum ja dann sich verbunden auch mit rassetheoretischen Gedanken. Mhm. Da würde ich gerne wissen, inwiefern das tatsächlich auch mit indischen Gesellschaftsstrukturen etwas zu tun hatte.
Also in Indien war Vegetarismus ja keine Fringe-Bewegung, so wie in Europa. In Indien war es ja eine sehr etablierte Sache und wurde vor allem von den oberen Kasten, also von den Oberschichten, eingehalten. Wobei auch nicht durchgängig, muss man sagen, auch historisch nicht durchgängig. Das gerät dann häufig in Vergessenheit. Aber die haben eben praktisch Nahrungsmittel gegessen, die anderen Schichten, vor allem den unteren Kasten, verwehrt waren. Und dadurch kam es eben zu diesem Reinheits-Unreinheits-Gegensatz, der wirklich eine Form soziale Diskriminierung war. Die Europäer haben das zum Teil nicht richtig verstanden. Zum Teil haben sie aber auch gesehen, wie da soziale Hierarchien übers Essen hergestellt wurden. Und sie haben das eben kombiniert mit rassetheoretischen Überlegungen, in dem Sinne, dass diejenigen, die kein Fleisch aßen, scheinbar eine moralische und biologische Evolution durchliefen und damit auf einer höheren Stufe ankamen als diejenigen, die noch Fleisch, Alkohol, Tabak etc. zu sich nahmen.
Ist das dann wieder etwas, was auf die europäischen Bewegungen Einfluss genommen hat? Es gab ja dann eben auch Vereinsgründungen, nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten. Wofür standen denn diese Vereine und welche Wechselbeziehungen gab es da?
Ja, diese Vereine haben eben versucht, Vegetarismus zu etablieren, auch breit gesellschaftlich zu etablieren. Es war dennoch eine ziemlich kleine Bewegung, muss man dazu sagen. Und da spielten Wechselbeziehungen nach Indien eine ganz wesentliche Rolle. Zum Beispiel gab es 1893 die World Columbian Exposition, also die Weltausstellung in Chicago. Und da sind auch viele, viele RednerInnen aus Indien angereist. Zum einen gab es da einen internationalen vegetarischen Kongress, zum anderen gab es das sogenannte Parliament of Religions. Und da haben eben indische Repräsentanten sehr stark auf das amerikanische und auch das europäische Publikum gewirkt und haben ein Narrativ etabliert, dass nicht Indien, damals kolonialisiert, einer Zivilisierungsmission bedarf, sondern umgekehrt Europa und Amerika, eben der Westen, dass die einer Zivilisierungsmission bedürfen. Und da war eben Vegetarismus ein ganz wichtiger Bestandteil. In der Folge dieser Weltausstellung sind dann viele neue religiöse Bewegungen entstanden, esoterischer Art, die Vegetarismus sich auf die Fahnen geschrieben haben. Und auch Yoga wurde dann allmählich zur Mode in Europa und Nordamerika, war damals noch etwas anders gestaltet als heute. Aber auch da war dann die Überzeugung des westlichen Publikums, das muss doch zusammengehen mit Vegetarismus. Ja.
Führt das denn direkt zu diesem Reinheitsgedanken, der wiederum dann eben auch letztlich im Nationalsozialismus eine wichtige Rolle spielt? Da fällt einem natürlich auch ein, Hitler als Vegetarier, Himmler als Vegetarier. Mhm. Das war ja durchaus verbreitet auch als ideologisches Fundament.
Ja, also zunächst mal gab es eine Vielzahl von Einheitsbegriffen, die sich zum Teil überschnitten und zum Teil auch nicht. Beispielsweise kam auch das Konzept des Arianism sehr früh in diese Diskurse. Und das ist auch ein Konzept, was im Wechselspiel mit Europa und Indien entstanden ist, weil man sich eben auch in Indien auf diese vermeintlichen Arier bezog. Man meinte damit aber nicht unbedingt das Gleiche wie Protagonisten in Europa. Dennoch gab es aber diesen Begriff, der auf beiden Seiten benutzt wurde. Das war aber noch nicht direkt das nationalsozialistische Konzept. Also das hat dann auch noch mal vielfache Wandlungen vollzogen. Und zum Beispiel die Nazis waren der Ansicht, dass Rasse etwas Unveränderliches ist. Das könnte man nicht irgendwie in deren Augen durch Ernährung beeinflussen, sozusagen upgraden. Das war nicht möglich. Und deswegen haben auch manche vegetarischen Gruppierungen Probleme bekommen unter dem NS. Weil es dann doch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber gab, was denn Rasse eigentlich ist. Dennoch, klar, Hitler hat sich als Vegetarier inszeniert. Ob er es nun war oder nicht, darüber gibt es auch nochmal verschiedene Aussagen. Und auch interessanterweise, die deutschen Vegetarier haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg direkt davon distanziert und gesagt, nein, der war kein Vegetarier. Während viele eben vor 1933 gesagt haben, also es gibt regelrechte Aufrufe, eben zum Beispiel in der vegetarischen Presse einer vegetarischen Zeitschrift aus den 20er, 30er Jahren, wählt die Nationalsozialisten, das ist gut für unsere Bewegung.
Jetzt ist dieser Begriff des Arianism, den Sie gerade genannt haben, im angloamerikanischen Raum, also ich glaube vor allen Dingen in Nordamerika, durchaus auch noch ein Begriff. Also da gibt es Gruppierungen und es gibt in Deutschland zum Beispiel die völkischen Siedlungen. Mhm. Spielt dieser Gedanke der Reinheit durch eine vegetarische Ernährung da genau noch diese Rolle?
Ja, also es gab durchaus einige völkische Siedlungen, die eben auch Vegetarismus hochgehalten haben und die gleichzeitig Pläne hatten, ja, eugenischer Art. Die gab es in den 30er Jahren. Da gab es auch noch Reste davon in den 50er Jahren. Das ist noch nicht gut erforscht. Aber da gibt es Kontinuitäten und da gab es auch zum Teil, zum Beispiel bei Willibald Henschel, einem Vertreter solcher Siedlungen, der auch etliche Schriften dazu verfasst hat, gab es deutliche Indienbezüge.
Jetzt ist es ja so, dass eine vegetarische Ernährung oder zumindest eine deutliche Reduzierung von Fleischkonsum, ich habe es vorhin schon gesagt, einem durchaus vernünftig erscheint, wegen des Klimawandels, wegen des Tierwohls. Es sind heute natürlich auch andere Voraussetzungen. Wir wissen, dass gerade die Tierhaltung sehr viel CO2-Ausstoß verursacht. Trotzdem würden Sie sagen als Historikerin, dass es durchaus auch eine Gefahr gibt, dass der Vernunftgedanke des Fleischverzichts oder des reduzierten Fleischkonsums von rechts unterwandert werden kann?
Natürlich, die Gefahr gibt es. Es gibt ja auch weiterhin oder wieder rechte vegetarische beziehungsweise ja, rechte Siedlungen, die auf ökologischem Landbau basieren. Das ist ein Phänomen, das wiederkommt. Und klar, also ich meine, jedes Konzept kann von anderen politischen Strömungen benutzt werden, gewandelt werden. Das ist immer eine Gefahr oder immer eine Möglichkeit, ja.
Die Historikerin Julia Hauser über globale Verflechtungen der Vegetarismusbewegung und ideologische Strömungen, die bei der extremen Rechten bis in die Gegenwart reichen.